Erwartungen an Gott, unerfüllte, enttäuschte Hoffnungen. Heute unser Thema. Erwartungen an Gott in den nächsten Wochen bis Pfingsten wird das die Überschrift über die Predigten in unseren Gottesdiensten sein. Wir werden das Thema aus verschiedenen Blickrichtungen mit verschiedenen Zielvorstellungen mal beleuchten. Erwartungen an Gott. Ein lieber Bruder hat immer mal zu mir gesagt oder schon mehrfach, hey, wir erwarten viel zu wenig von Gott. Lass uns doch mehr von Gott erwarten. Ja, Erwartungen an Gott. Oft unerfüllt, enttäuscht, das Päckchen ist leer, oder? Aber wie ist das? Ist das eigentlich legitim, in einer christlichen Gemeinschaft zu sagen, Gott erfüllt die Erwartungen nicht? Gott lässt uns mit unseren Hoffnungen allein? Ich glaube schon. Ich glaube, es ist sogar wichtig, mal darüber nachzudenken, weil es gehen ja nicht alle Wünsche und Vorstellungen, die wir haben, in Erfüllung. Ich möchte zunächst mal an zwei Worten hängen bleiben. Das erste ist unerfüllt. Schauen wir mal auf unser Leben. Was wünsche ich mir alles? Ein Haus, wo der Nachbar nicht mehr nervt oder wo ich auch mal laut sein kann, ohne Stress mit dem Nachbarn zu kriegen. 6 Richtige im Lotto, den AMG Mercedes, den sicheren Job, dass die Kinder einen guten Job machen und ja, was nicht alles. Euch fallen sicherlich noch einige Dinge dazu ein. Wünsche über Wünsche. Ja, und manche Wünsche, diese großen Wünsche, erfüllen sich auch. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Viele Dinge in meinem Leben haben sich erfüllt. Und manches, was sich erfüllt hat, sah dann hinterher schon nicht mehr so toll aus. Manchmal, wenn wir einen Wunsch erfüllt kriegen, merken wir, der passt eigentlich gar nicht zu uns. Gibt es eine Liedzeile? Ich habe bloß leider den Titel zum Lied nicht gefunden. Wer also das Lied kennt, darf gerne den Titel reinrufen. Da heißt es in dieser Textzeile, wenn sich dein Traum bald nicht mehr wie ein Traum anfühlt. Das ist ein Lied, ich müsste noch mal recherchieren. Und manchmal ist es vielleicht auch besser, wenn ein Wunsch ein Wunsch, ein Traum bleibt. Wenn wir ein Ziel haben, auf das wir hinleben können. Das zweite Wort, enttäuscht. Das ist bei uns im ersten Mal negativ konnotiert. Enttäuscht, das ist dieser Smiley, Mundwinkel nach unten. Das ist, der Wunsch ist nicht in Erfüllung gegangen. Der Mensch, der mir gegenüber ist, erfüllt nicht die Erwartung, die ich an ihn habe. Enttäuscht. Aber eigentlich kommt dieses Wort ja ganz woanders her. Der Hauptbestandteil ist täuschen. Und enttäuscht heißt, die Täuschung fliegt auf. Der Vorhang wird zur Seite gezogen. Und ich sehe den wahren Inhalt. Die Täuschung fliegt auf. Wie oft passiert uns das? Wir treffen einen Menschen und denken, boah, ist der sympathisch. Und dann kommt man näher in Kontakt und merkt auf einmal, das ist Maskerade. Da ist ganz viel schöne Tünche drauf. Und dann ist man enttäuscht. Gibt es solche Beispiele auch in der Bibel? Sicherlich mehr als die, die ich jetzt rausgesucht habe. Ich habe 3 Beispiele mitgebracht. Und denen habe ich eine Überschrift gegeben. Die Überheblichen, das sind die Oberen im Volk Israel. Und zwar in Micha 2, Vers 6 und 7 können wir nachlesen, was die Chefs im alten Israel ihrem Propheten Micha sagen, als er ihnen Gottes Gericht ankündigt. Hör auf mit dem Gesabber, so geifern diese Leute. So darf ein Prophet nicht reden. Deine Beschimpfung trifft uns nicht. So spricht man nicht mit den Nachkommen Jakobs. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Der Herr verliert nicht die Geduld mit uns. Das ist nicht seine Art. Und dann antwortet der Prophet drauf: Was wollt ihr denn? Ich verkünde doch Gutes für den, der krumme Wege meidet. Also der Prophet, wie üblich im Alten Testament, mahnt. Und er kriegt jetzt mal so richtig rechts und links ein paar an die Backe hin, von wegen, hey, wir sind das Volk Israel, wir sind Gottes Volk. Der steht zu uns, egal was wir tun. So nach dem Motto, Gottes Treue und Geduld ist unendlich. Es ist einfach lächerlich, es sprengt jegliche unserer Vorstellungen, dass dieser Gott uns was tun könnte. Wer kennt die Geschichte? Wie es weitergeht? Kurz darauf kommen die Assyrer und das Volk geht in Gefangenschaft. Sollte man vielleicht mal mit den Leuten, die diese Sprüche an den Propheten hin hatten, noch mal reden? Die waren sicherlich enttäuscht, frustriert, haben wahrscheinlich an Gott gezweifelt, weil das erschüttert ja ihren Glauben in den Grundfesten. Gott richtet sich niemals gegen uns. Schwupps, sind sie weg. Da waren sie enttäuscht. Das zweite Beispiel, auch aus dem Alten Testament, das kennt ihr auch alle. Ich habe es mal überschrieben mit Jona der Grantler. Das kommt ja aus dem Bayerischen. So ein brummeliger Mensch. Und ja, der Rahmen der Geschichte, Jona predigt in Ninive, kehrt um, haltet euch an Gott, sonst kommt das Gericht Gottes über euch. Und dann am Ende der Geschichte, Jona 4, Vers 1 bis 2. Das gefiel Jona gar nicht und er wurde zornig. Er sagte: Ach Herr, genau das habe ich doch vermutet, als ich noch zu Hause war. Darum wollte ich doch auch nach Spanien fliehen. Ich wusste es doch. Du bist voll Liebe und Erbarmen, du hast Geduld, deine Güte kennt keine Grenzen. Und das Unheil, das du androhst, tut dir hinterher leid. So Jona zu Gott, nachdem er feststellen musste, dass das, was er gepredigt hat, gar nicht eingetreten ist. Ja, Jona hatte erwartet, Gott lässt seinen Worten jetzt Taten folgen. Feuer und Schwefel vom Himmel und die Stadt dem Erdboden gleich. So, jetzt ist das alles gesühnt, was sie gemacht haben. Aber was hat Jona eigentlich gepredigt? Ich glaube, er hat seinen eigenen Worten nicht richtig zugehört. Er hat gepredigt, kehrt um das Gericht abzuwenden. Und genau das ist passiert. Und Jona hat das hier richtig schön in Worte gefasst und sie Gott so richtig mal reingesungen. Er ist enttäuscht. Total enttäuscht, dass das, was er angekündigt hat, nicht eintritt. Die Stadt war umgekehrt, aber diejenigen, die das drumherum so ein bisschen kennen, im Jahre 612 kamen alliierte Streitkräfte und haben die damals schönste, mächtigste und prächtigste Stadt der bekannten Welt einfach platt gemacht. Dann war Ninive die Stadt, die Gott hier noch einmal gerettet hatte, vom Erdboden verschwunden. Kein Stein blieb auf dem anderen. Das dritte Beispiel. Die Verblendeten Israel zur Zeit Jesu. Das Volk Israel hat damals und wartet heute noch auf den Messias, auf den Retter, auf den Erlöser, der ihnen Freiheit von allem bringt, der sie erlöst. Ja, Jesus trat in Israel auf, tat Wunder, predigte und viele dachten, ja, das ist er. Das ist der, der uns Rettung bringt, das ist der, der die Römer rausschmeißt, das ist der, ja, der unserem Leben wieder einen Sinn gibt. Und wie verraten und verkauft muss sich das Volk vorgekommen sein, als dieser Retter sich verhaften ließ, sich beschimpfen ließ, ans Kreuz geschlagen wurde und starb. Den zweiten Teil von Ostern haben ja viele im alten Israel gar nicht mitgekriegt. Für die war der einfach gestorben. Und dabei hat doch Jesus selber schon angekündigt, was der eigentliche Plan der Befreiung ist. Dass es eben nicht darum geht, die Römer aus dem Land zu schmeißen und vielleicht das römische Weltreich zu besiegen, sondern Markus 10, Vers 43 und bis 45. Bei euch muss es anders sein. Man braucht diese kleine Vorrede, um den Rest dann richtig einzuordnen. Wer von euch groß sein will, soll euer Diener sein. Und wer der Erste sein will, sollen allen anderen Sklavendienste leisten. Auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen. Klammer auf, wie man das von einem Herrscher und König erwarten würde, Klammer zu. Sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für alle Menschen hinzugeben. Darin wird Gottes Plan offenbar. Jesu Tod als Lösegeld für alle Menschen. Das weist weit über Israel und über das Römische Reich hinaus. Das weist weit über die nächsten 20 Jahre nach Jesu Tod hinaus. Das reicht bis in unsere heutige Zeit. Wie enttäuscht müssen die Menschen in Israel gewesen sein, dass ihre Hoffnung auf den mächtigen Führer nicht in Erfüllung gegangen sind. Drei Beispiele aus der Bibel, wo für Menschen Hoffnungen, die sie auf Gott gesetzt hatten, Erwartungen, die sie an Gott hatten, nicht wahr wurden, wo sie enttäuscht wurden, wo es unerfüllt blieb. Was sind die Erwartungen und die Hoffnungen, die wir an Gott formulieren? Eure Chance, mal was reinzurufen.
Dass sich Menschen bekehren, für die man betet.
Mhm. Menschen gesund werden, für die man betet. Erweckung, Erkenntnis, wie bitte? Frieden, ja.
Versöhnung.
Ja, einiges von dem, was ich mir aufgeschrieben habe, habt ihr jetzt schon genannt. Wir könnten dafür beten, dass unsere Gemeinde wächst. Erweckung hatten wir, dass in unserer Stadt eine Erweckung geschieht, dass der Krieg in der Ukraine aufhört, aber auch profanere Sachen, dass Wohnungen in Böblingen bezahlbar bleiben. Oder die ganz großen Dinge, wir wissen, dass jemand sehr krank ist, er soll gesund werden. Das sind alles gute Bitten und Erwartungen. Aber was passiert denn, wenn all diese Wünsche erfüllt werden? Ich habe es für mich mal so definiert, wenn es um meine Wünsche und Erwartungen geht, und auch da sind manche erfüllt worden, manche eben nicht. Gott kennt das Ende vom Film, ich nicht. Er weiß, ob die Erfüllung meiner Erwartung, meines Wunsches mir, meinem Leben und seinem Plan gut tut oder nicht. Ich schaue vielleicht die nächsten 3 Tage voraus. Gott kennt das Ende des Weges, den dieser Wunsch oder jeder Wunsch einfach in sich trägt. Mir ist bei der Vorbereitung ein Film eingefallen, der heißt Bruce Allmächtig. Und da geht es in einer Szene um 6 Richtige im Lotto. Großer Wunsch für viele, oder? 6 Richtige im Lotto, 2-stelliger Millionenbetrag auf dem Konto. Alle Sorgen sind vorbei. Und in dem Film, der spielt in New York, alle New Yorker wünschen sich natürlich 6 Richtige im Lotto. Und sie bekommen sie auch. Aus dem 2-stelligen Millionenbetrag bei einer Millionen Bevölkerung wurde ein kleiner Betrag von etwa $10. Da war der Wunsch, die 6 Richtigen im Lotto zu haben, plötzlich nicht mehr so cool. Oder? Mit $10 kein sorgenfreies Leben. Das zeigt für mich, etwas überspitzt, aber stellvertretend, was passieren kann mit meinen Wünschen, mit meinen menschlichen Wünschen. Und dann ist es vielleicht besser, Gott erfüllt diesen Wunsch nach den 6 Richtigen demjenigen, der es wirklich braucht oder der einen sinnvollen Plan aus Gottes Perspektive mit diesem vielen Geld hat. Ja, Enttäuschung tut nicht gut, oder? Ja, man muss daraus lernen. Aber erstmal geht der Mundwinkel nach unten. Und ich glaube, dann fallen uns solche Sätze oder so ähnliche Sätze recht leicht. Hey Gott, warum hast du mich nicht gewarnt, dass der Schuss nach hinten losgeht? Warum lässt du das zu, wenn du uns doch liebst? Guck mal, Gott, ich halte mich an das, was du in der Bibel sagst. Jetzt ist erst nichts. Könnt ihr solche Reaktionen nachvollziehen, wenn man intensiv gebetet hat, sich intensiv an Gott gewandt hat und zwar erst nichts? Ich glaube, es ist wichtig, auch solche Gedanken gegenüber Gott zu äußern. Ich sage immer, der hält das aus. Der hat schon mehr ausgehalten. Und wenn ihr an David denkt, wie der in seinem Psalm oft auf Gott losgeht, war trotzdem ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und das Verhältnis mit Gott, wir beschreiben, es haben es ja auch vorher gesungen, wie ein Kind zu seinem Vater. Und wenn unsere Kinder zu uns kommen und uns mal anbrutteln und sagen, warum dies, warum jenes, lieb haben wir sie trotzdem. Wie viel mehr hat Gott uns dann lieb, wenn wir Menschen das schon schaffen? Eine Frage, wie kommen wir raus aus dem Dilemma? Ich wünsche mir was, ich habe eine Erwartung, sie wird enttäuscht. Ich habe mich an die Predigt von Markus erinnert, zum Vater unser, zu diesem einen Ausschnitt. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Das ist ein bisschen anderer Fokus, oder nicht ein bisschen, das ist ein entgegengesetzter Fokus. Nicht das, was ich mir wünsche, nicht mein Wille geschehe als Bitte an Gott, sondern ich bitte Gott, dass sein Wille geschehe und dass er mich mit hineinnimmt in das, was er geplant hat. Ich glaube, so werden unsere Erwartungen an Gott in die richtige Perspektive gerückt, wenn wir nach seinem Willen fragen, nach seiner Perspektive. Das so als Gedankenanstoß. Wenn jetzt jemand bei euch da ist, der sagt, in mir kocht's, in mir brodelt's, da sind solche Dinge, ich könnte aus der Haut fahren gegenüber Gott. Warum lässt er das zu? Warum erfüllt er mir den Wunsch nicht? Warum bleibt diese Erwartung enttäuscht? Wir haben in unserer Gemeinde Geschwister, die tragen so ein gelbes Namensschild an der Kleidung. Die nehmen sich nach dem Gottesdienst gerne für euch Zeit, in die Stille zu gehen, gemeinsam im Gebet vor Gott zu gehen und diese Dinge vor Gott zu bewegen. Wenn also in euch was kocht, wenn ihr da was loswerden wollt, nehmt diese Geschwister in Anspruch. Sie sind gerne für euch da. Amen.